Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich erwähnte anfangs ja schon, dass es heute um die Kernbotschaft unseres christlichen Glaubens geht. Heute gibt es also wieder Schwarzbrot oder vielleicht lieber Vollkornbrot, natürlich bio, also direkt vom Erzeuger und ohne Zusatzstoffe. Und ich habe mir das so gedacht, dass wir mal Vers für Vers durch diesen Predigttext durchspazieren. Zunächst aber lesen wir diesen Text gemeinsam. Wer möchte, kann auch gerne laut mitlesen. Der Text liegt in Ihren Bankreihen. Sie können aber auch einfach leise für sich mitlesen. 2. Timotheus Kapitel 1, ich lese die Verse 3 bis 10. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen, wie schon meine Vorfahren. Tag und Nacht denke ich an dich in meinen Gebeten. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen. Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören, nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Ein etwas längerer Text, aber ein super Text. Wir werden das gleich noch feststellen, wenn wir so Vers für Vers einmal durchgehen. Wenn Sie möchten, nehmen Sie den Stift, der bei Ihnen in der Bank liegt, und machen Sie mal einen Kreis oder eine Linie unter den Satz oder unter die Worte, die Ihnen eben besonders gut gefallen haben. Wir könnten jetzt sehr lange über diesen Text reden, aber unsere Zeit ist ja begrenzt. Und deswegen gehe ich Vers für Vers einmal durch und gebe nur ein paar Gedanken zu den jeweiligen Versen mit auf den Weg. Wir fangen an mit Vers 3. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Und so weiter. Paulus war in der Zeit, als er diesen Brief geschrieben hat, man könnte sagen, auf der Zielgeraden seines Lebens. Andere meinen, dass wohl nicht er den Brief geschrieben hat, sondern einer seiner Schüler, der den Brief nach seinem Sinn geschrieben hat. Wie dem auch sei, hier soll Petrus zur Sprache kommen, Paulus. Und er schreibt seinem treuen Freund und Begleiter Timotheus. Timotheus heißt übersetzt einer, der Gott ehrt. Andere sagen auch Freund Gottes. Die direkte deutsche Übersetzung wäre: Fürchte Gott. Früher gab es einige, die tatsächlich so hießen: Fürchte Gott. Und dieser Paulus fängt damit an, dass er Timotheus schreibt, dass er regelmäßig für ihn betet, ganz viel an ihn denkt und immer zuerst Gott für ihn dankt. Was für eine Wertschätzung! bringt er hier zum Ausdruck. Gott sei Dank, dass es dich in meinem Leben gibt. Sagen Sie das Ihrem Ehepartner, sagen Sie das Ihren Kindern und Enkelkindern, sagen Sie das Ihren Freunden. Gott sei Dank, dass es dich in meinem Leben gibt. Ich glaube, Ihre Beziehung zueinander wird sich vertiefen. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Vers 4. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen. Der vorige Satz, Vers 3 und auch jetzt Vers 4, machen deutlich, dass Paulus und Timotheus eine sehr enge Freundschaft miteinander hatten. Ich glaube nicht, dass man hier jetzt an eine homosexuelle Beziehung denken muss, sondern es geht hier wirklich um eine enge Freundschaft zwischen zwei Menschen, die sich fast wie Zwillingsbrüder verstehen. Ich kann das selber gut nachvollziehen, wenn ich an meine Freunde in Südafrika denke. Und gerade im Lockdown haben wir alle gemerkt, wie schwer es uns fällt, wenn wir unsere Lieben nicht sehen dürfen. Und wie groß ist oder war die Freude, wenn man sich wiedersehen konnte. Vers 5. Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Hier wird deutlich in diesem Satz, wie wichtig der Einfluss unserer Mütter und vielleicht auch sogar der Großmütter auf unseren Glauben sein kann. Sie gehören zu unseren engsten Bezugspersonen von Anfang an. Sie sind die prägendsten Menschen am Anfang unseres Lebens. Bei wem von Ihnen spielte die Mutter oder die Oma eine große Rolle für ihren Glauben? Ganz oft höre ich bei Trauerbesuchen den Satz, unsere Oma oder auch unsere Mutter, sie hat immer für uns gebetet. Für mich ist das ja nicht so wichtig, aber daran erinnern Sie sich. Oma hat immer für uns gebetet. Wenn Sie Oma oder Opa sind und Ihre Kinder oder Enkelkinder nur selten sehen oder auch wenn Sie sie regelmäßig sehen, beten Sie für Ihre Kinder und Enkelkinder. Das ist eine große, wichtige Gabe. Viele Eltern sagen, mein Kind soll später selber entscheiden, was es glauben möchte. Aber für was soll es sich denn dann entscheiden, wenn es nichts mit auf den Weg bekommen hat? Wenn bei den Eltern der Glaube keine Rolle spielt, dann werden die Kinder es später gar nicht so leicht haben, einen Zugang zum Glauben zu finden. Wenn aber durch die Eltern ein Fundament gelegt ist, dann kann da leicht drauf aufgebaut werden. Vers 6. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Durch den Glauben der Mutter und der Oma wurde bei Timotheus ein gutes, ein sicheres Glaubensfundament gelegt. Und dieses gilt es auch weiter zu pflegen. Je mehr man sich von Oma, Opa oder Mutter entfernt, umso mehr eigenständiger wird man. Und man muss selber sich auch drum kümmern. Zusätzlich hat er, also Timotheus, eine persönliche Segnung von Paulus empfangen. Und das war Zuspruch, das war eine Ermutigung, die er bekommen hat, die ihm auf seinen Weg gestärkt hat. Letzten Sonntag hatten wir im Abendgottesdienst auch diese Möglichkeit, einen persönlichen Segen zu empfangen. Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, sowas in regelmäßigen Abständen machen zu lassen. Du bist von Gott geliebt. Gott begleitet dich. Gott hat eine unschätzbare Liebe für dich. Das waren nun die ersten 3, 4 Verse sozusagen als Vorrede, als Einleitung. Und jetzt kommt die Erinnerung an das, was wirklich zählt. Jetzt kommt das Bio-Vollkornbrot in seiner ganzen Größe. Ab Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Dieser Satz wurde besonders in den letzten Monaten von vielen Bischöfen und Pastoren immer wieder erwähnt. An vielen Kirchen hing dieser Spruch als großes Banner an den Wänden. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Und welch eine wertvolle Erinnerung ist das, dass wir als Christenmenschen durch Gottes Hilfe nicht von einer permanenten Angst bestimmt sein müssen. Natürlich haben wir Angst, natürlich haben wir Furcht, auch in unserem Leben als Christenmenschen. Davon sind wir nicht frei. Angst gehört zu unserem Leben und es ist an vielen Stellen auch sinnvoll. Aber manchmal machen wir uns so viel Gedanken und unsere Angst wird immer größer, dass wir schon fast wie gelähmt sind. Und das ist dann nicht mehr gut. Vor lauter Angst sehen wir dann nur noch die Gefahren und die Probleme und übersehen all das Gute, das es ja auch noch gibt. Gott sagt an so vielen Stellen in der Bibel, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und Jesus sagte, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid zuversichtlich. Ich habe die Welt überwunden. Das ist Gottes Perspektive für uns und unseren Weg hier auf Erden. Das, was wir hier sehen auf Erden und was wir erleben, das ist aus Gottes Sicht noch nicht alles. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann ist das für Gott noch nicht die Grenze und das Ende. Eine bekannte Pastorin aus Stuttgart, Luzi Panzer, schrieb noch zu diesem Satz, ich finde schön, dass das Wort Sonne in Besonnenheit steckt. Wo einer besonnen handelt, da kann sich der finstere Hass nicht ausbreiten. Wo eine besonnen redet, da wird es hell. Da kann man sehen, was eigentlich los ist. Da sieht man, was wahr ist und was Lüge. Besonnenheit macht den Kopf klar. Wo andere einen umnebeln wollen mit Panik und Furcht, da hilft Gottes Geist zur Besonnenheit. Lasst uns besonnen sein. Lasst uns ein Licht bzw. eine Sonne der Hoffnung in unserer Welt sein und schämt euch nicht für eure Hoffnung. So geht es nämlich weiter in Vers 8. Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Hier eine ganz persönliche Ermutigung für den Timotheus. Und sie erinnert ganz stark auch an das, was Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Am Anfang heißt es dort, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die da glauben. Wer sich für Gottes Botschaft einsetzt, wird auch durch Gottes Geist bestärkt und zur rechten Zeit die richtigen Worte bekommen. Gott wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Das ist eine gute Verheißung für uns. Gerade dann, wenn wir manchmal doch eher zaghaft zu unserem christlichen Glauben stehen. Und dass das Bekenntnis zu Jesus Christus auch Bedrängnis oder gar Gefängnis und Folter mit sich bringen können, das können euch Ashkan und Samene und andere aus dem Iran mitteilen und erzählen. Dort werden Christen massiv verfolgt. Nicht nur dort, auch in anderen Ländern. Wir kommen zu dem wichtigen Vers 9. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Das ist nun das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. In diesem Satz ist so viel Bio-Vollkorn drin, dass es einfach gut ist, da lange drauf zu kauen, damit auch alle Nährstoffe wirklich aufgenommen werden. Er hat uns gerettet. Menschen in Seenot wissen, was für ein Geschenk es ist, gerettet zu werden, wenn jemand auf den Notruf hört. Und es ist eine Schande, dass die EU all die vielen Notrufe im Mittelmeer ignoriert und sogar die zivilen Seenotretter festsetzt. Deswegen haben wir als Erinnerung immer die Rettungsweste hier in der Bank. Gott kam in unsere stürmische See. Gott hat uns gerettet. Er rettet von unserer Schuld, von unserem zerstörenden Egoismus, von unserem eigenen Königreich. Nicht etwa, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade. Wir können bei Gott nichts verdienen, aber wir können die Hände öffnen und uns beschenken lassen. Ein Kind, das zum Beispiel über unser Patenprojekt in Afrika in einem Carepoint aufgenommen wird, weiß es sehr zu schätzen, was es bedeutet, dazuzugehören. Es hat nun Versorgung, Sicherheit, Hoffnung und eine Zukunft. Und das Schlimmste für die Mitarbeitenden ist es, draußen die Kinder zu sehen, die nicht reinkommen dürfen. Das Gleiche will Gott dir und mir schenken. Amazing Grace, singen die Engländer dazu. Wunderbare Gnade. Einfach so. Unser Gott ist ein liebender, ein schenkender Gott. Seine Liebe zu dir und zu mir basiert nicht auf der Basis von mal sehen, was du hast und was du kannst, sondern sie basiert auf dem Satz, die Tür ist immer offen für dich. Aber ich zwing dich nicht. Gott wartet auf der Terrasse und hält nach uns Ausschau und läuft uns entgegen, wenn wir zu ihm kommen, und schmeißt eine Party, wenn wir da sind. Und stellt euch vor, was das für eine Party sein wird, wenn wir erstmal im Himmel sein werden. Dann werden wir zwar alle einen Sitzplatz haben, wo unser Namensschild draufsteht, aber ich glaube, es wird uns nicht lange auf den Stühlen halten. Und nun zum letzten Vers. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Dieser letzte Vers ist auch unser Wochenspruch und die Botschaft, die die Welt an Ostern auf den Kopf gestellt hat und die den Kern unseres Glaubens ausmacht, lautet: Christus hat dem Tode die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Jesus hat den Anfang gemacht. Und wir sind eingeladen, an der größten Party aller Zeiten, dem ewigen Leben, teilzuhaben. Unser Glaube und unsere Taufe sind sozusagen der Passierschein, das Ticket. Aber das mit dem unvergänglichen Leben und mit der Auferstehung, das ist ja so eine Sache. Auf fast jeder Beerdigung erinnere ich an das Bild von der Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt, oder an den Seeigel, der erst nach seinem Tod seine bezaubernde Schale zum Vorschein bringt, oder der Same, der durch den Tod in der Erde neues Leben hervorbringt. Heute haben Sie in der Bankreihe alle ein oder zwei Blätter liegen. Es ist Herbst. Die Blätter fallen nun langsam alle ab. Ist Ihnen schon einmal bewusst geworden, dass jedes einzelne Blatt an so etwas wie einer Sollbruchstelle vom Ast abfällt? Es wird nicht abgerissen, sondern es fällt einfach ab. So, als wenn das so geplant war, als wenn das so programmiert war. Aber da, wo das Blatt abfällt, da ist schon jetzt bei manchen Bäumen der neue Trieb für das neue Blatt schon zu sehen. Achten Sie mal drauf, wenn Sie heute Nachmittag spazieren gehen oder in der nächsten Woche. Da, wo das Blatt abfällt, da ist schon das Neue verborgen. Ein Ausleger, Michael Gese, schreibt dazu: Das Bild von den Blättern motiviert mich. Inwieweit sind in meinem von der Vergänglichkeit gezeichneten Leben verborgene Spuren des künftigen himmlischen Lebens gegenwärtig? Ich sehe meist nur die Sollbruchstellen im Leben und traure den zu Boden taumelnden Blättern nach. Vergangene Tage, vergebene Chancen, unwiederbringliche Abschiede. Lange könnte man darüber sinnieren. Stattdessen wäre es gut, einen neuen Blick auf das Leben einzuüben, einen österlichen Blick, auch im Herbst. Was zunächst wie eine Enttäuschung aussah, mag sich als Chance entpuppen. Was grau und blass erschien, kann in Farben aufleuchten. Was unvollkommen oder bruchstückhaft war, kann zu einem Ganzen werden. So kann schon hier etwas von jener anderen Welt aufblitzen, die meinen Augen verborgen und für mein Denken so unvorstellbar ist. Und das nährt die Hoffnung. Was in diesem Leben geschieht, ist eben nicht belanglos oder vergeblich. Gerade das kann der Blick auf die Endlichkeit meines Lebens lehren. Auch wenn das alte Leben verwelkt und abfällt wie ein Herbstlaub, sind bereits verborgen die Knospen von Gottes neuer Welt da. Wir Christenmenschen kommen auch im Herbst immer von Ostern her. Deswegen ist jeder Sonntag ein kleines Osterfest, eine kleine Unterbrechung in unserem Alltag hinein. Denn Christus hat dem Tode die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Für dich und für mich. Amen. Wir hören den Chor.